Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten. Mir gegenüber sitzt Flo, ich bin Torge. Moin Flo, was geht ab?
Hi, frohes Neues.
Frohes Neues, ja, es ist die erste reguläre Folge des Jahres 2022 und damit ist das das zweite Bestehungsjahr von Rollen mit den Besten. Ist das nicht krass?
Krass, oder? So wie alles anders ist. Dunkel, kalt, Pandemie.
Ah, ja, das ist irgendwie... Ich bin mal gespannt, wann die erste Rollen mit den Besten Folge rauskommt, wo das nicht mehr Thema ist, wo man sich nicht mehr über diese Sachen irgendwie, ich meine, wir versuchen das ja eigentlich zu vermeiden, sich irgendwie über diese ganzen Pandemie-Sachen irgendwie sich aufzuregen, weil du hast es ja einfach überall, in jedem Gespräch, wenn du jemanden siehst, triffst, telefonierst, irgendeine Website oder keine Ahnung was, überall geht es immer nur um dieses Thema und eigentlich, ja, haben wir das ein paar Mal hier gehabt, aber irgendwie nervt es auch. Auf der anderen Seite ist die Pandemie auch irgendwie ein Thema. Ich habe eine Doku gesehen jetzt am Wochenende, dass durch die Pandemie der Verkauf von Brettspielen extrem angekurbelt ist.
Ja, wen wundert's, ne? Aber da ist doch auch so viel Struggle mit Holz ist Mangelware, Papier ist Mangelware.
Ja, aber ich glaube, allein in Deutschland war das was von wegen irgendwie noch 2017, 18, was um die 500 Millionen Euro Jahresumsatz oder sowas. Und jetzt sind das irgendwie schon 750. Also ist extrem hochgegangen irgendwie. Und gerade irgendwie solche Games, die man irgendwie so zu zweit spielen kann. Und ich meine, das haben wir schon, seitdem es unser Projekt gibt, irgendwie andauernd gesagt. Selbst der Pen-and-Paper-Rollenspielmarkt scheint ja echt irgendwie zu wachsen und immer mehr Thema zu sein.
Was gut ist. Kurz vor Weihnachten, Johanna und ich hatten uns überlegt, dass wir Silvester irgendein Brettspiel spielen. Ja, weil nichts zu tun und so, ne? Chillig, bla, Pandemie-Silvester. Waren im örtlichen Brettspielladen, cooler Shit, bla bla. Bisschen überfordert. Aufdringlicher Verkäufer, und da bin ich ja eh immer sofort so.
Erstmal wieder irgendwie lieber online nach irgendwelchen Kundenrezensionen gucken.
Ja, sowas. Auch so, ich mag es ja gar nicht so, wenn diese offensiven Verkäufer da so ankommen, ne? Keine Ahnung, dann bin ich wieder Boomer Gollum mit diesem Hasenkartoffel-Eintopf. So, ne? Dann rolle ich mich auf den Boden, alles tut weh und ich muss fauchen und würgen und so, geh weg und nee. Anyway, war trotzdem nett. Und dann haben wir da so rumgeguckt und da war cooler Shit. So, ne? Da war auch Sachen, die ich vorher gar nicht kannte. Will ich auch nicht zu krass jetzt reindiven. Aber da war eins, was ich richtig, richtig spannend fand. Ich glaube, es heißt Alone, was man zu zweit, dritt oder viert spielt. Aber eigentlich spielt nur einer. Und die anderen drei sind sozusagen sowas wie SpielleiterInnen.
Okay.
Und ich glaube, die Story ist irgendwie, dass du auf einem Raumschiff bist, das gestrandet ist oder irgendwo im Weltraum festhängt, keine Ahnung. Und du musst da runterkommen, das ist halt ein Brettspiel. Und die anderen SpielerInnen oder SpielleiterInnen, whatever, können so Pieces droppen, die dir das schwerer machen.
Also dir Steine in den Weg legen.
Ja, genau, quasi.
Und versuchen dann damit zu gewinnen.
Genau, deren Ziel ist es, dass du es halt nicht rausschaffst. Irgendwie so. Also ich bin jetzt nicht tief drin. Aber es gibt Erweiterungspakete, ich habe es online gelesen, scheint ganz spannend zu sein. Johanna hat eins entdeckt, weil das Cover so fucking schön war. Flügelschlag heißt das.
Oh ja, das Cover habe ich im Kopf, also das Spiel habe ich auch gesehen.
Ja. Ne, wenn du irgendwie so ornithologenmäßig erstmal Vögel abcheckst, wo ich mir auch dachte, okay, krass, was ein Scheiß. Dann guckst du auf dieses Cover, x Preise, hier, dies, das, googelst das, so Spiel des Jahres hier und so.
Und auch schon wie Erweiterungen und sowas, ne?
Ja, dann kriegst du das bei Humble Bundle. Was? Dann kannst du dann PC spielen. Wie schön.
Krass.
Gibt einen Mod für Tabletop Simulator, kannst du online mit deinen Freunden Flügelschlag spielen. Also, nice.
Ich frage mich, ob das, also, ne, ich habe das jetzt selber nicht gespielt und auch nur einmal irgendwie, ja, mir die Rückseite irgendwie angeguckt, ob das Spiel so erfolgreich ist, weil einfach das System anscheinend so gut ist und so viel Spaß macht oder ob es wirklich einfach an den Vögeln liegt. Oder ob du das theoretisch auch hättest mit jedem anderen Tier oder jedem anderen Motiv irgendwie hättest einfach anbieten können.
Ja, ich weiß es nicht. Wenn du jetzt so Hausinsekten nimmst, vielleicht nicht.
Ja, aber warum nicht?
Weil dann ein Bild von der Spinne kommt und du das, den Raum verlässt.
Ja, dann bin ich weg, das
so stimmt. Wie, so wie hast du in Dänemark das Ferienhaus verlassen hast. Oh,
das war aber auch ein Biest, echt. Ich meine, da hätten auch nur noch Flügel gefehlt, das wäre irgendwie eine Fledermaus gewesen.
Ich habe noch nie gesehen, dass du dich so schnell bewegt hast.
Wirklich? Also wenn du mich irgendwie um Platz treiben willst, ne, dann renn irgendwie mit so einer blöden Spinne in der Hand hinter mir her.
Da war auch noch ein anderes seltsames, nicht seltsames, das Brettspiel wirkte auf mich auch als ganz cool, was man mit verbundenen Augen anscheinend irgendwie spielt. Also, nee, du hast so eine Brille auf, wo du nicht durchgucken kannst.
Ist das jetzt irgendwie FSK, also wo bewegen wir uns?
Nee, also es geht irgendwie, glaube ich, um den Axtmörder und du hast so ein Spielfeld, wo du so Objekte hinstellst, also nicht so Plättchen, sondern die du halt schon anfassen kannst, so richtige kleine Modelle anscheinend und musst dann dich darin navigieren und diesem Typen entkommen. Oder diesem der Mörderin, weil auch Frauen können Mörder sein oder
klar.
Wer auch immer, können alle, I guess. So wie zum Beispiel eine Katze, die einfach Feuer fängt und das Haus niederbrennt und 7 Leute auf dem Gewissen hat. Also kann jeder.
Ja.
Ne? Leute, don't let your dreams be dreams. nee, aber das wirkte auch ganz spannend.
Ja, krass. Und für was habt ihr euch denn am Ende entschieden?
Ja, für ein Exit-Spiel und uns auch geschworen, nie wieder diesen Scheiß anzufassen. Ne? Ich habe ja dieses Bild geschickt von den Sachen, die ihr mitgebracht habt. Und das ist ja diese verlorene Insel bei. Ne? Und
ja.
Da zur Story, so der Exit und wir war eigentlich eine ganz gute Beziehung, weil ihr habt uns da mal so rangeführt. Wir haben es zusammen gespielt. Das war ganz witzig. Auch da, wo wir jetzt einmal zusammen in Dänemark waren zu viert.
Genau, das war dann 2020 noch, ja.
Das war auch ganz lustig. Und dann habt ihr dieses komische Western-Ding gespielt. Das war ja auch ganz cute.
Ja.
Und dann haben Johann und ich uns diese verlorene Insel geholt. Und es war die frustrierendste Kacke, weil das wirklich so willkürlich war. Ne? So willkürlich, was die da von uns wollten, dass wir auch einfach nach der Hälfte meinten, okay, fuck it. So, ne? Wir spielen das Ding jetzt nicht mehr zu Ende, so, wir packen es ein, wir haben es ja schon zerschnitten, können es nicht mal verschenken, so diesen Scheiß. Und dann Silvester, jetzt die große Katakomben unter Paris geholt, das Doppel-Adventure-Riesenpaket und bla.
Also das ist auch schon so ein großer Karton, Mann.
Naja.
Und für Fortgeschrittene oder EinsteigerInnen?
I don't know. Ich glaube, da steht für Fortgeschrittene drauf.
Okay.
Aber auch wieder willkürlicher Dumpfuck. Ne? Wirklich frustrierend gewesen. Das hat echt so keinen Spaß gemacht. So dann setzt du dich mit diesen Rätseln irgendwie so auseinander. Ja? Und hast so coole Ideen, denkst, oh ja, siehst das, bla bla bla. Und am Ende ist die Lösung so simpel und dumm, dass du denkst so, okay, off, ne? Also ich habe jetzt kein befriedigendes Erlebnis dabei gehabt. Da haben wir noch kurz die Karten durchgeballert, einmal das Ende. Das ist ja auch so die Sache, ne? Hier nochmal Pro-Life-Tipps von Rollen mit den Besten, ja? Wenn ihr aus irgendeinem runden Typen namens Ben seid, der unten in den Katakomben unter Paris unterwegs seid, ja, ist das A schon mal mega fragwürdig. B aber, wenn ihr glaubt, da ist ein krasser Hexenmeister unterwegs und die jagen euch, ne? Und ihr wollt, dass eure Freunde euch helfen kommen, ja? Dann versteckt nicht in irgendwelchen komischen Wandschränken kleine Nachrichten oder so ein Scheiß, ja? Und unter irgendwelchen Steinen oder in irgendwelchen Köpfen, sondern sagt denen, wo ihr seid, um dann am Ende auch noch mad zu sein, dass man lange gebraucht hat.
Also, das klingt wirklich als, hätte das Spiel euch getriggert.
Nee, ich hasse Ben. Richtig undankbar, dieser Typ, ja. Machst du die ganze Zeit diese komischen Rätsel und so und dann droppt er dann noch mehr Rätsel. Und denkst du so, Ben, Alter, das ist ja auch die Sache, wenn du weißt, dass du entführt wirst, ne, dann hast du ja vielleicht noch eine Minute Zeit, um Dinge zu tun. Und er dachte sich so, krass, ich habe jetzt, glaube ich, 9 Tage, ich verstecke mir überall irgendwelche Dinge und dann finden mich meine Freunde schon. Aber genug Hate gegen Exit.
Ja, vielleicht, also wir haben noch da habe ich vorhin noch beim Aufräumen drüber nachgedacht, ob das was für euch ist. Wir haben nämlich noch ein Adventure-Game, was wir erst im Urlaub gespielt haben, vor ein paar Monaten. Das ist halt, also es ist halt nicht jetzt wie so ein Exit-Spiel, so ein bisschen ähnlich, weil du halt auch irgendwie so ja Sachen errätseln musst. Aber das ist irgendwie ja leichter und auch vielleicht nicht ganz so spannend. Also ich weiß nicht, ob das was für euch ist, ob das dann vielleicht zu wenig Handlung hat oder zu unspannend ist. Aber da musste man auf jeden Fall nicht zerschneiden oder umknicken oder sowas. Sondern
das stört mich auch nicht. Stört mich auch nicht der Schwierigkeitsgrad. Aber
Willkür der Geschichte einfach.
Willkürliche, unbefriedigende Sachen sind das blöd, so, ne? I don't know. Das ist wie wenn du Videospiele spielst und die Mechaniken sind einfach schlecht.
Ja. Ja, du willst ja, dass es irgendwie einen Hintergrund hat und dass es irgendwie eine Tiefe hat. So.
Ja, und nicht, dass irgendwie jeder wie bei Cyberpunk da T-posend auf dich zurennt. So, das ist das erste Mal auch ganz witzig. Oder dass jedes Auto anfängt zu brennen, nur weil du einsteigst. Und das ist auch so,
Ist das nicht auch traurig jetzt, wo wir da kurz einen kleinen Ausflug machen, irgendwie, dass man jetzt irgendwie, wenn man auf YouTube unterwegs ist oder bei diversen Spielemagazinen, alle gucken so die letzten Wochen, ja, ein Jahr Cyberpunk 2077, ja, was hat sich so geändert und sowas, ne? Und ist es jetzt mittlerweile empfehlenswert? Und irgendwie denkst du so, ach man, eigentlich habe ich vor einem Jahr gehofft, dass die Schlagzeilen mittlerweile irgendwie anders sind.
Ich finde auch so witzig, dass das CD Projekt Red, die haben ja damals im Trailer diese Metro da gezeigt, ne? Komische Einschienenbahn oder was auch immer da war. So Maglev-mäßig. Und dann war sie ja nicht im Spiel. Weil ging nicht und wir mussten planen.
Ja.
Und ein Modder hat das Ding auf PC jetzt rausgebracht. Und du hast da einfach 19 Stationen, komplett animierte, betretbare öffentliche Nahverkehrsmittel, die du benutzen kannst. Und die funktionieren.
Sollen die Leute gleich einstellen? Also ich glaube, das haben die sogar auch schon gemacht. Also ich glaube, das CD Projekt irgendwie, habe ich auch irgendwie in den letzten Jahren die Nachricht gesehen, dass sie irgendwie eine Handvoll Modder eingestellt haben, die das sonst irgendwie halt ja als Hobby gemacht haben. Aber ich meine, was Besseres kann dir auch nicht passieren. Das ist ja die beste Bewerbung, die du irgendwie haben kannst, wenn du als Hobby-Modder irgendwie sowas baust und dann im Spiel vielleicht irgendwann selber landest und da aufgenommen wirst, ist natürlich mega fett. Aber ja, ich hätte mir auf jeden Fall irgendwie gewünscht, dass das Next-Gen-Update irgendwie gekommen wäre oder dass es irgendwie ja mehr Content irgendwie gäbe. Weil, bin ich ganz ehrlich, also tut mir natürlich wirklich leid, wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat irgendwie die ganze Zeit gehofft und erwartet, man kann irgendwie Cyberpunk doch noch irgendwie auf der alten PS4 oder, also ich sag jetzt mal alt, oder Xbox One spielen, aber ich finde das auch irgendwie, ja, ich meine, dann soll so ein Spielhersteller auch sagen, so Leute, wisst ihr was, es tut uns leid, wir richten uns irgendwie nach vorne und versuchen das einfach für die kommende Generation irgendwie geil zu machen und dann ist das irgendwie so, aber ja.
Ja, ist halt schwer.
Ja, vor allem, wenn es halt mal angekündigt und kommuniziert war und wenn es ja eigentlich die Basis auch irgendwie gibt, nur dass die nicht funktioniert, ist halt jetzt kacke.
Ja, und sollst du auch nicht die krasseste Marketing- Aktionen überall abziehen, wenn du halt danach einfach nicht performst, so, ne? Ja. Sorry. Das ist halt auch richtig, richtig sad.
Ja.
Aber das hast du halt bei so, so vielen Sachen, jetzt auch nochmal ganz kurz wieder off, ne? Hab mir auch was gegönnt, was hast gegönnt, aber so ein Testding einmal gemacht, weil da gerade so eine Aktion war. Ich habe mir Warhammer Plus angeschaut. Das ist sowas wie Netflix für Warhammer-Shit. Ja, da hast du Lore-Videos, da hast du Leute, die basteln diese Figuren, die bemalen die, aber du hast doch animierte Shows. So cartoonmäßig, ja. Und da ist einer dabei, die heißt Hammer & Bolter, vielleicht kennen einige von euch das. Alter, war ich enttäuscht, ne? Alter, war ich enttäuscht, weil das ist ein Dienst, der kostet monatlich Geld, damit du darauf Zugriff bekommst, ja. Und ich habe jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie so krasser Shit wird. Das war mir bewusst, das wird jetzt kein krasser Shit, ja. Weißt du, was dieser Cartoon ist? Dieser Cartoon sind Figuren hinter einem Hintergrund, die Slideshow-mäßig sich darüber nach links und rechts bewegen. Und dann wackeln die irgendwie so ein bisschen. Und dann ist da so ein Cut-In von so einer Explosion. Und das ist dann, wenn die schießen. Als Beispiel so, ne?
Naja.
Es ist dermaßen schlecht. Es ist unglaublich schlecht.
Ich würde es mir aber trotzdem gerne mal angucken, also weil du das so schön beschrieben hast.
Also das ist, dann habe ich mich darüber aufgeregt, ne? Und wie das natürlich ist, wenn man sich über was aufregt, dann ist ja die eigentlich vernünftige und rationale Herangehensweise, dass man sich davon entfernt. Weil du willst dich absolut ja nicht. Ne? Und was mache ich? Ich gehe natürlich rein in diesen Kaninchenbau, ne? Und ich muss halt nachgucken. Was ist da falsch gelaufen? Welche Studios dahinter? Warum sind all diese Dinge passiert? So.
Wer hat mir das angetan?
Habe ich gleich geguckt, so mein Gott, riesengroßer Konzern, muss offenlegen, was er tut und so. Ne? Bla bla bla, hier irgendwelche Geldstreichung und so. Und dann hat das Budget da nicht mehr geklappt und alles war irgendwie kacke. Also haben sie an den, wie man so schön sagt, an den Ecken gespart. Cutting Corners überall. Und tatsächlich, also ich meine, Release-Date war 2021. Und diese Dragon Ball Z-Sachen, die wir als kleines Kind geguckt haben, ne?
Ja.
Die waren dem voraus.
Ja, krass.
Die waren dem voraus. So.
Ja.
I'm sorry, das war wirklich richtig schlecht. Instant auch deabonniert.
Ja, das ist doch, ich meine, du musst ja auch, ich meine, ich bin jetzt halt überhaupt nicht im Thema Warhammer drin, aber wir wissen ja alle, dass das eine riesen Fanbase erstmal irgendwo hat, also dass es irgendwie auf jeden Fall ein Publikum gibt, natürlich jetzt nicht so groß wie jetzt Netflix, die irgendwie alle ansprechen oder versuchen anzusprechen, aber dann musst du doch, wenn du so einen Service irgendwie startest, ja, irgendwie was im Programm haben, was irgendwie überzeugt. Ich meine, bei Netflix war das irgendwie, keine Ahnung, House of Cards, glaube ich. So,
das
war
Black Mirror oder so.
Ja, das waren Dinge, halt so, ne? Die krassen Sachen, die damals dann irgendwie am Start waren.
Paw Patrol.
Die Leute rangeholt haben. Jetzt kommt er wieder mit Paw Patrol, Gott. Ja,
So, ich meine, das ist doch bestimmt jetzt nicht alles schlecht. Da sind auch so Bemalungsanleitungen, ne, für Menschen, die das irgendwie mögen. Ich persönlich bin da A, nicht talentiert genug für.
So Bob Ross für Warhammer, oder?
Mega, ja. Aber ich bin da nicht talentiert genug für. Ich habe da auch nicht die Geduld für. Und C, kann ich das auch gar nicht. So, nö. So, ich habe das so oft in meinem Leben schon mal versucht, dass ich mir dachte, so, oh geil, krasser Nerdshit. Modelle, Stuff hole ich mir, geil, ne? Wenn ich da so diese erste Legierung drauf mache mit der fucking Sprühkanne, ja, dass ich die einmal schwarz mache, dann war's das. Das war die Liebe, die ich zu geben habe, ja. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, auch wenn ich mir für 100 Euro Farben gekauft habe. Ich verkaufe sie nicht mal mehr auf eBay, weil sogar das ist mir zu viel Aufwand. Die kommen in irgendeine Ecke, 5 Jahre später entdecke ich das wieder und schäme mich. So.
Ja, ist so. Ich find's ja spannend tatsächlich, ne? Also ich habe es noch nie gemacht so, und ich würde auch mich selbst als jemanden bezeichnen, der, was sowas angeht, einfach nicht filigran genug arbeiten kann. Das
sehe ich auch so gar nicht, ja, bei dir.
Also ich wollte gerade sagen, du kennst mich so, das ist einfach.
Ich habe gesehen, wie du Löcher in die Wand machst.
Alter, ich habe ja vorhin noch, ne, ich habe vorhin noch mal in unserem, also wir haben ein neues Bett vor ein paar Wochen uns geholt, und da muss ich vorhin noch mal bei, weil da irgendwie dieses Gestell in der Mitte einfach irgendwie nicht richtig sicher war. Und ich musste wirklich nur 2 Schrauben reinbohren, ne? Weißt du, wie mich das einfach frustriert, irgendwo Löcher reinzubohren oder Schrauben reinzudrehen oder sowas, ne? Das ist, ich finde den Gedanken von Handwerk irgendwie so attraktiv und denkst so, das ist irgendwie so cool, wenn man das irgendwie kann und man baut sich irgendwie ein Regal selber und besorgt sich irgendwo Holz und das ist irgendwie mega nice und das riecht cool. Aber wenn ich dann irgendwie schon dran scheitere, irgendwie ein einfaches Möbelstück irgendwie so zusammenzubasteln, irgendwie so, da bin ich einfach selbst enttäuscht von mir und das zieht mich so runter. Das ist einfach furchtbar.
Ja, wir haben ja, nehmen wir dieses krasse Rollen mit den besten Aufnahmestudio, Backoffice, hier unseren Brain Tank, den wir so krass hier am Start haben. Und da haben wir mal so, was heißt versucht, wir haben es ja getan. Wir haben so ein Draht von der einen Wand zur anderen gezogen und da haben wir halt einen Vorhang dran gemacht, damit es mit dem Sound gut passt. Und das habe ich mit Torge gemacht, ja. Ich glaube, es hat 5 Minuten gedauert oder so. Ich glaube, Torge wollte auch 5-mal aufgeben, meinte, das geht nicht. So, ich habe keinen Bock mehr. Das nervt mich. Warum ist diese Schraube so klein und so? Und Fun Fact, der Draht hängt hier, glaube ich, auch seit einem halben Jahr von der Wand einfach runter. Und hier ist kein Vorhang.
Ja, das, also, ich meine, wir können uns das ja gerade angucken.
Ich meine, guck mal, die Halterung ist doch noch drin.
Ja. Und auch der Vorhang, der ist irgendwie 3x4 Meter, der liegt ja einfach schon die ganze Zeit über dem Stuhl gelehnt. Aber das Gute ist, am Wochenende bekomme ich Besuch von meinem Dad unter anderem.
Und ja, der kannst du zwingen, dass du tun.
Und dann kann er das machen oder mir das vielleicht nochmal zeigen.
Oh nee, aber du.
Ich habe einfach wirklich eine krasse Frustrationsschwelle bei dem Thema. Ich würde das gerne gut können, verzweifle aber daran, weil ich es nicht kann. Und das ist einfach irgendwie so ein blöder Teufelskreis. Es nervt. Und deswegen, also würde ich mir solche Figuren kaufen und Farbe und sowas alles und wäre bereit, da irgendwie auch was zu investieren. Und dann setze ich mich dahin, merke aber beim ersten Mal, das sieht einfach bei Weitem nicht so aus wie der YouTuber, der das dann irgendwie gerade mir zeigt oder sowas. Dann bin ich einfach lost.
Ja. So,
dann bin ich verloren.
Gott, wir haben auch als, back in the day, der erste Corona-Shit anfing, haben Johann und ich so eine Sportattacke gehabt, ne? Da waren wir jeden Tag laufen oder jeden zweiten, das war richtig krass, dann haben wir so YouTube-Workouts gemacht. Und das ist auch die frustrierendste Kacke, die du machen kannst irgendwie. So ein 50-minütiges Video von irgendwelchen Leuten, die wahrscheinlich einfach schon mit so einem Cardio-Level von 100 geboren wurden. Ne? Die haben einfach schon im Mutterleib irgendwie so Sit-Ups gemacht, so ein Crunches. Und dann guckst du dir so dieses Video an und denkst nach 10 Minuten so, okay, krass, so, ne? Ich könnte jetzt meine Lunge auf den Fußboden spucken, so schlecht kann ich gerade
ab. Und die schwitzen nicht mal nach einer halben Stunde.
Die lächeln dich dann an und erzählen dir noch so irgendwie Dinge, so hier, kauf meine Beauty-Produkte. Ja. Und ich weiß auch nicht. Oh, so. Ich sehe, okay,
Nee, und ich glaube, das ist das Problem so. Wenn du dir einfach so krassen Shit anguckst, vergleichst du dich damit und dann.
Ich glaube, dass wir das euch da draußen, euch HörerInnen, versprechen können, dass ihr uns nie dabei zuhören müsst, wie wir euch unsere Beauty-Produkte verkaufen wollen und ihr werdet uns wahrscheinlich auch nie schwitzen sehen, was vielleicht auch besser so ist.
Ich glaube, in dem Interview mit Nils Hinze war das so krass warm bei dir.
Ja, gut, das war im Sommer, ne?
Ja, da haben wir die Schwitzen gesehen.
Ja, dann nehme ich mal das YouTube-Video wieder offline.
Das war doch auch das, wo du zum Abkühlen erstmal in Sambuca getrocknet hast und meintest, oh, mir wird warm von innen.
Ja, hat nicht so geklappt.
Ach Gott, hat nicht so geklappt. Aber vielleicht ist das Ding, ich meine, ne, Folge 50 war ja Bauchmalen mit dem Besten. Wenn du dich erinnerst.
Ich weiß, dass da was angekündigt war, ja.
Vielleicht können wir irgendwas für Folge 60 bauen.
Irgendwie einen Bücherschrank für Pen and Paper Bücher.
Ja, ich finde auch geil, wie du sagst, du kannst nichts, dann kommst du auch mit dem Bücherschrank. Ne?
Ja, was willst du denn? Tisch kann doch nicht so schwer sein. Das ist eine Platte mit vier Beinen dran.
Ist ja auch
die müssen alle nur gleich lang sein und irgendwie dann da rein genagelt werden.
Ich glaube, man kann das ja auch irgendwie relativ wild definieren, was jetzt ein Tisch ist. Ne? Ich meine, vom Ding her kann es auch einfach nur eine Platte sein, die du irgendwo hinlegst.
Ja, oder mit sehr kurzen Tischbeinen, die vielleicht so 5 cm hoch sind.
Und ungerade, weil
Modern Art.
Modern Art.
Oder so.
Ja, oder damit du darauf runde Sachen packen kannst, damit die runterfallen. Ja, damit die dir entgegenrollen. Wenn du gerne Äpfel isst, dann kannst du deinen Apfel oben hinlegen und der kommt zu dir. So, wir reden über Pen and Paper.
Ja, fangen wir mal an am besten.
Gott, das war ja schon mal. Modern Art.
Ja, wir können ja mal was bauen. Mal gucken, was da sich anbietet. Nee, Rollen mit den Besten. Wir sind ein Pen and Paper Podcast und jetzt wollen wir auch
Äpfel
nach...
Äpfelrollen auch.
Ja.
Oh.
Ja.
Bro.
Ja.
Das ist der Räume mit dem besten Tisch.
Ja.
Der ist wie wir, wie shitty. Was für eine Funktion hat dieser Tisch? Ja. Das steht da.
Gott. Wir wollen jetzt auch nach etwa 20 Minuten über Pen and Paper reden. Und zwar ist die letzte Folge, die rauskam, falls ihr die gehört habt, ist der dritte Teil von Auf dunklen Pfaden, unserem bisher ersten und einzigen Actual Play-Format, was wir jetzt schon vor fast einem Jahr aufgenommen haben. Ja, die Sache ist endlich online gegangen. Ich weiß, dass einige immer mal wieder gefragt haben, na, wann geht's denn weiter mit der Geschichte von Randy Flynn? Und dann haben wir das so hinbekommen, dass es jetzt zum Neujahr die erste Folge eben genau das beinhaltet hat. Der dritte Teil von Auf dunklem Pfaden. Ich glaube, in Folge 21 des Podcasts ging es los, in Folge 27 dann der zweite Teil und jetzt die letzte Folge war dann der dritte Teil. Und bevor wir da jetzt nochmal irgendwie weiter drüber sprechen, Flo, Auf dunklem Pfaden ist unser Actual Play zum Down Darker Trails System von Call of Cthulhu. Habe ich das richtig ausgedrückt? Was ist Down Darker Trails?
Also, das ist ja auch witzig, ne? Auf der einen Seite, ne, Down Darker Trails, auf dunklen Pfaden, war auch das, wo ich mich befunden habe, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, als ich fast überfahren wurde auf dem Weg nach Hause. Weil ich so betrunken war, um das Licht an meinem Fahrrad dann zu machen und mich verfahren habe.
Da hast du ja noch nicht in der Nachbarschaft gewohnt, ne?
Nee.
Oder?
Nee. Und ich meine, wie oft biegt man ab auf dem Weg? Gar nicht. Ich glaube, man biegt einmal ab oder zweimal. Ja. Eigentlich fahre ich nur geradeaus, aber ui. Lass uns doch mal den Whisky pur trinken.
Ja.
Ist gut für die Stimme.
Ja.
Ja, sagte der Mann, der nur nach oben gehen musste zum Schlafen. Nee, es ist richtig. Also, wir haben Call of Cthulhu als Grundsystem. Mittlerweile in der 7. Edition. Ja, COC 7e. Und dazu gibt es Supplements, dazu gibt es Add-ons. Also, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr das nicht kennt, wie keine Ahnung, ein Booster-Pack, nicht ein Booster-Set für Magic, aber einfach noch ein weiteres Deck obendrauf, das ihr mit reinmischen könnt. Oder, ich weiß es nicht, wenn ihr gerne Mensch ärgere dich nicht spielt, habt ihr jetzt noch 5 andere Farben. So, ihr habt einfach mehr Möglichkeiten. So. Und für Call of Cthulhu gibt es da sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Man kann Call of Cthulhu mit den richtigen Subs im Weltraum spielen. Man kann es klassisch in den 1920ern spielen. Es gibt welches für die 90er, es gibt was für die heutige Zeit. Du kannst es mit, ich glaube, Invictus kannst du das bei den Römern spielen. Es gibt, glaube ich, so Steinzeit-Stuff. Es gibt viel. Es gibt ganz, ganz, ganz viel.
Ist Delta Green auch genauso so ein Sub oder ist das wieder was anderes?
Nee, das ist ein eigenes Ding.
Okay, und
ja,
Pulp Cthulhu, wäre das so ein Sub?
Pulp ist eine andere Art und Weise, Cthulhu zu spielen.
Okay.
So wie Achtung Cthulhu, ja?
Ja.
Und jetzt, da kann man auch sagen, ein Supplement ist ja eigentlich was auf dem Spiel aufbaut und Sachen hinzufügt und vielleicht ein, zwei Sachen ändert. So wie Down Darker Trails. Das bringt jetzt nicht wirklich viel krass neue Regeln mit, außer dass Reiten eher eine Thematik ist und der Bürgerkrieg. Und auch nochmal eine sehr, sehr gute Aufarbeitung, was so diese ganze Situation mit den Native Americans angeht. Was ja, glaube ich, echt 60, 70 Seiten oder so in diesem Regelbuch. Einfach nur
krass.
Ja, weil die wollten da woke sein und das haben die auch schön gemacht. So, das ist so ein Supplement. Ne? Aber du kannst natürlich auch die Sachen jetzt einfach krass ändern. Das sind so Pulp, wo die Leute irgendwie doller sind. Ne? Du hast krassere Talente, du hast mehr Hitpoints, du machst mehr Damage, du kannst Cthulhu auch verprügeln vom Ding her. So. Baut halt immer noch darauf auf, ändert das Spiel aber jetzt nicht so, dass du es in einer anderen Ära spielst, in einem anderen Setting, sondern das ändert halt auch irgendwie das Grundgerüst von diesem Spiel, was du jetzt spielen wirst. Ne? Es ist halt nicht mehr dieses creepy, die großen alten Horrorspiele, sondern es ist mehr so ein die großen alten Action-Ding.
Okay.
Was ja auch cool sein kann.
Ja.
So, ist halt, das sind nicht meins. Da finde ich, das machen andere Systeme besser. Aber es gibt Leute, die mögen es gerne, so wie Achtung Cthulhu, was auch sehr schnell sehr pulpy wird, weil du einfach pulpy Talente haben kannst. Wobei bei Down Darker Trails kannst du auch pulpy Talente haben. Die gibt es da auch, wenn du diesen krassen Ganzlinger spielen willst oder so. So, das ist da relativ offen. Aber long story short, Down Darker Trails ist ein Sub für Call of Cthulhu, was das Ganze in die 1880er-Richtung so bewegt, in den Wilden Westen. Und ja, alles wird ein bisschen Cowboy-mäßig, ne? Wie man es kennt. Und das haben wir gespielt, ja.
Ja, genau. Wir haben da eine Session hinter uns, die wir auch wirklich nur zu zweit gespielt haben. Also Flo eben als Spielleitung und eben als derjenige, der eben die ganzen Nichtspielercharaktere verkörpert hat. Und ich habe mich dann eben in die Rolle des Randy Flynn begeben, eines, ja, Cowboys ja eher weniger, der war ja schon irgendwie eher so ein Gauner-Typ irgendwie. Und das haben wir gespielt. Ich glaube, die Session ging wirklich, wenn man das komplett nimmt mit unseren Pausen, saßen wir da auch wirklich 4-5 Stunden, lass mich lügen, roundabout und haben gespielt.
Ja, und auch eigentlich kaum gebrochen, was richtig schön war.
Ja, genau.
Das glaube ich, merkt man auch, wenn man diese Aufnahme hört, dass man da einfach man tiefer war, weil das hast du auch schon oft in Folgen gesagt, man braucht so ein bisschen am Anfang, ne?
Ist so. Und das war ja damals mir ganz wichtig, als wir gesagt haben, wir wollen irgendwie so ein Actual Play machen. Wir lassen einfach mal die Mikrofone mitlaufen, noch mit unserem kompletten Anfänger-Setup damals. Deswegen war das eben auch einiges an Herausforderungen für mich, die Folgen zu schneiden, weil wir natürlich im Hintergrund Musik haben laufen lassen und teilweise ja geraucht und getrunken haben nebenbei. Und man da irgendwie darauf achten musste, dass die Soundkulisse ja trotzdem irgendwie angenehm dann für euch natürlich alle irgendwie ist. Und das war dann irgendwie schon so ein bisschen tricky, das alles gut hinzukriegen. Aber ich glaube, dass das am Ende jetzt was geworden ist, was man so ganz gut, was man ganz gut hören kann. So, und da war mir eben auch wichtig, als jemanden, der da das zweite Mal erst Cthulhu gespielt hat, also vorher kannte ich ja wirklich nur das Corbett-Haus, dass, wenn wir spielen, auch die Würfel und die Regelerklärungen von dir an mich mit aufgezeichnet werden und wir das eben mit einbauen. So, dass man, wenn man sich das jetzt anhört, wirklich das Gefühl bekommen könnte, man sitzt mit am Tisch, weil eben nichts geschönt ist. So, man kriegt irgendwie alles mit.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was dieses Actual Play für uns auch ein bisschen ausmacht.
Ja, hat schon Spaß gemacht.
Ja. Und jetzt, wenn man jetzt mal die Geschichte bedenkt, an alle, die das jetzt gehört haben oder eben auch nicht, ist das eine, die irgendwie so im Buch steht? Ist das so ein fertiges Abenteuer? Hast du dir das selber ausgedacht? Ist das irgendwie ein Mix aus den Sachen? Oder was genau womit hast du mich da konfrontiert?
Es ist ein wilder Mix. Sachen aus dem Buch fangen tatsächlich erst so Ende der zweiten Folge an. Davor also überhaupt nicht. Und auch da wirklich nur so minimal. Ne? Down Darker Trails gibt da nicht so viel. Es gibt noch ein extra Buch mit Abenteuern für Down Darker Trails. Ich glaube noch nicht im Deutschen. Ich glaube auch Down Darker Trails ist noch nicht im Deutschen erschienen. Da sind noch ein paar Pre-Made Adventures mit dabei. Jetzt hast du gerade im Buch selber einmal diese Mine.
Ja.
Und dann noch ein Adventure in und um Porhiten selber herum. Ich glaube, das war es tatsächlich schon so. Ansonsten gibt es dir halt ganz, ganz viel Lore, ganz, ganz viele Ideen und sowas. Diese Wüsten- Szene, die so super strange war, wo du an dieser komischen, seltsamen Wüste aufgewacht bist, da die zum Beispiel ist in der Lore, ja, aber nicht Teil von irgendeinem festen Bestandteil, ne? Die gehört einfach in diesen, ja, keine Ahnung, wilden Western Mythos so da rein, so. Vieles war einfach Homebrew. Ich habe mir vorher halt ein paar Figuren ausgedacht, so, ich wusste halt auch grob, wohin die Story gehen würde. Die ist auch teilweise ein bisschen railroady, was einfach oft passiert, wenn man One-on-One spielt.
Glaube ich sofort, ja.
Vor allem so einem begrenzten Format, in dem wir jetzt ja unterwegs waren. Weil wir wollten ja auch, dass das Ding zu Ende kommt und nicht irgendwann so das unendlich weiter rausziehen müssen. So, wir hatten ja auch immer eine kleine Zeitvorgabe.
Ja, vor allem, weil wir das ja auch aufzeichnen wollten. Das ist ja auch so. Ich glaube, dass man vielleicht auch ein bisschen anders spielt oder vielleicht auch anders ein Spiel leitet, wenn jetzt nebenbei ein Mikrofon läuft, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja, ich konnte mich weniger bewegen. Also ja, das war eigentlich so, was ich da gemacht habe. Ich habe jetzt das Fertige war das Layout von dieser Mine, das komische Viech. Das war auch einfach ein gegeben, eine Mythos Creature, die es aber auch so in Call of Cthulhu schon etliche Male einfach gab. Ne? War jetzt kein Shoggoth, aber es war schon relativ ähnlich, in klein. Und was mit den beiden Leuten zum Beispiel passiert, ist da in dem Fall war es ja Baby Boy und Tim, die irgendwie da sich verwandelt haben. Nee, Baby Boy nicht, Tim und der, in dessen Kopf nicht so viel passiert.
Ja, das ist jetzt aber eigentlich, ich habe ja auch die Folge gerade erst geschnitten.
Der Dude halt, ne?
Ja, ja.
Der ist einfach, ne, du hast ja auch mal diese Figuren, die einfach nur Teil der Gruppe sind, damit denen schlechte Dinge passieren.
Ja.
Die gab es gar nicht. Eigentlich ist es ein Adventure ausgelegt für 3 bis 5 SpielerInnen. Und es ist ein sehr tödliches Adventure an sich. Aber das konnten wir ja so nicht machen, weil wir nur dich hatten.
Ja, und das wurde ja auch schon in der, also ich meine, ich hatte ja auch einigermaßen gute Stats, ist ja auch so. Aber ich habe ja tatsächlich auch einigermaßen gut gewürfelt, wenn man sich das jetzt auch nochmal anhört. Und da kam ja auch ein bisschen, nicht Kritik, aber auch das Feedback dann in unserem Discord von wegen so irgendwie, wie kann Torge denn wirklich so gut gewürfelt haben? So, ja.
Ja, ja. Das war schon dolle, ne? Und eigentlich ist das so ein klassischer, das Adventure ist eigentlich nah um einen Start in eine Kampagne oder irgendwas öffnen zu können. Und da man noch so halt diesen wilden Westen zu erzeugen. Was überhaupt nicht Bestandteil war von dem ganzen Stuff, war alles, was in dieser Stadt passiert ist. Also eigentlich geht es direkt los irgendwo in einem Camp mit, hey, ihr seid hier in den Bergen und hier geht's los. Mochte ich nicht, weil ich finde, das ist so. Das ist irgendwie nicht organisch.
Ja.
Irgendwie ist es auch schöner, wenn man das so ein bisschen langsamer aufbauen kann, damit der Klima, ja, ich weiß nicht, die Eskalation einfach schöner ist. So.
Ja.
Und ich habe das ja schon ein paar Mal, auch dieses Adventure habe ich ja auch schon ein paar Mal gespielt. Ich hatte ja auch eine längere Down Darker Trails Kampagne am Laufen und die hat auch damit angefangen tatsächlich.
Okay, witzig, ja.
Ja, nur haben damals, glaube ich, 2 Leute die Mine nie wieder verlassen. So, 3, 2. Einer ist auf jeden Fall draufgegangen wegen Steinen, die vom Himmel, die von der Decke fielen.
Ach, kacke, ey.
Ja, ja, weil du hattest es ja auch einmal, du hast geschossen, daneben getroffen und hast dann direkt, glaube ich, 3 Punkte Damage bekommen.
Mhm.
Und Rules as Written ist so, wenn du in diesem Höhlensystem daneben triffst, dann kommen halt Steine für die komplette Gruppe. Also einer von denen halt wurde aber Steiner schlagen, war tot. War halt schlecht für ihn. Ein anderer wurde gefressen. Ach ja, und dann, als ihr dieses Seil runtergeklettert seid, hat das Viech Dominate, also einen Zauber gewirkt, auf die Person, die ganz oben ist. Und auf der Hälfte der Höhe hat sie dann ihr Messer gezogen und dieses Seil durchgeschnitten.
Alter.
Oh, war einer meiner dreckigeren Moves.
Krass.
Ja, und daraus ist dann eine Kampagne geworden, die haben wir mehrere Sessions gespielt, das war eigentlich ganz cool. Die Leute sind sehr aufgegangen an diesem ganzen wilden Western-Ding. Da aber auch wieder irgendwie differenzierter, weil ja, es ist der wilde Westen, aber bei mir haben auch Frauen gearbeitet und die durften auch Dinge tun und waren genauso berechtigt wie alle anderen und es gab auch keinen komischen Native American Racism, weil ich da auch keinen Bock drauf habe. So.
Ja, voll wichtig. Also finde ich total stark, dass du das so machst, das hast du mir damals auch schon so angekündigt und jetzt auch bei meinen ersten Gehversuchen beim Spielleiten habe ich das tatsächlich 1:1 übernommen. Ich habe gesagt, so Leute, also mein Kumpel Flo hat mir das so erzählt und ich mache das jetzt halt auch so. Da gibt's nichts dran zu rütteln.
Ja, ist ja auch blöd so, ne? Vor allem, wir wollen ja auch nicht die Realität hier irgendwie so spiegeln. Wir wollen coole Stories machen, ne? Und oft hört man, also ich habe das auch öfter gehört von Leuten, die sagen, ja, wir spielen jetzt Call of Cthulhu, das ist in den 20ern, das ist halt so, da ist Rassismus und da ist Frauenfeindlichkeit und das halt nur realistisch, sonst können wir das nicht glauben. Ne? Und aber das Ding ist, ne, weißt du, was nicht realistisch ist? Dieses riesige, komische, schwarze Maulviech, das dich frisst, ja, oder dass der Himmel grün brennt, aber das ist so, das reißt dich jetzt nicht aus deiner Immersion raus, ja. So, sorry, ne.
Ja, das albern. Ja.
Übergestellt halt, nee, da halt. Gar nicht. Das Content, den können wir nicht liefern, das machen wir auch nicht und das wollen wir auch nicht. Aber ja, das ist Down Darker Trails. Down Darker Trails ist wirklich ein richtig, richtig cooles Supplement, was dem Spielleiter auch viele Dinge, oder der Spielleiter, Spielleiterin oder der Spielleitung einfach viele Dinge einfacher macht. Weil sie hat Sachen aus dem klassischen Call of Cthulhu-Universum irgendwie entfernt, die das Spiel schwer machen können.
Ja.
Wie zum Beispiel frei verfügbare Schifffahrt.
super nervig, wenn deine Spieler einfach irgendwo hinfahren wollen. Und du hast jetzt nicht Bock zum fünften Mal, dir einen Grund auszudenken, oh, heute ist der Hafen aber ganz schlecht, wo können wir nicht machen.
Ja.
Nö. Und auch wenn die da reisen gehen auf Pferden, ist immer sehr schön überschaubar, wo sie hinkommen.
Ja.
Und du kannst auch immer so schön Zugüberfälle droppen oder irgendwelche bewaffneten Leute da haben, was einfach der Wilde Westen ist. Und das hat so eine coole Grundbedrohlichkeit irgendwie.
Ja, oder wenn man irgendwie sowas wie Red Dead Redemption 2 gerade erst gespielt hat, dann, also wie gesagt, mir geht es immer so, dass ich das cool finde, wenn man irgendwie diese Bilder so direkt vor Kopf hat. Wie bei Cyberpunk kann man das eben bei Red Dead auch haben, dass man dann sieht, okay, so ist der Wilde Westen in einer Variante vielleicht gewesen oder so könnte er sein.
Ja, das könnte zum Beispiel ganz cool sein. Ich musste auch direkt gerade an einen coolen Moment denken, den wir in dieser Mine hatten. Das war, als dieses Viech das erste Mal aufkommt und die Leute haben Sanity nicht so gut gewürfelt wie du. Und wir hatten direkt zwei dolle Bouts of Madness bei denen. Und für Leute, die das nicht kennen, wenn man Sanity, also geistige Stabilität, verliert man im Laufe einer Session von Call of Cthulhu. Das ist einfach so. Da passieren schlechte Dinge, das ist nicht gut für einen. Und wenn man da eine bestimmte Anzahl von Punkten verliert, dann wird man so ein bisschen durch im Kopf. Ne? Da hat man jetzt im Regel so ein paar Sachen, im Regelbuch so, keine Ahnung, Sachen wie, I don't know, Schizophrenie, kannst nicht mehr schlafen, bist irgendwie blutrünstig für ein paar Minuten. Amnesie, I don't know. Kannst ja doch selber Sachen ausdenken. Und ich habe damals mir für jede Figur vorher schon ausgedacht, so was da kommen könnte auf den Charakter passend, ja. Und wir hatten halt zwei Bürgerkriegsveteranen in dieser Gruppe. Und der eine war halt von den Konföderierten und der andere nicht. So, und trotzdem haben die waren okay miteinander, der eine, weil der irgendwie, die waren halt gedraftet, ich wollte das gar nicht, bla bla, ist ja auch egal gewesen. Auf jeden Fall, Bout of Madness passiert, die Gruppe um sie herum sieht aber mal anders aus, alle tragen Uniform, der eine ist überzeugt davon, dass er gerade mit fünf anderen Konföderierten diesen Minentunnel buddelt, um eine Stellung der Union halt hochzujagen. Und der andere ist der Meinung, dass sie sich darunter verstecken vor der Kavallerie der Konföderierten und so. Und dann habe ich ihnen so eine Liste von Namen gegeben, von wegen jetzt Spieler Torge heißt nicht mehr Spieler Torge, sondern General so und so. Es war glorreich. Es war richtig, richtig schön.
Krass.
Es war richtig, richtig schön irgendwie.
Ja, das ist cool, weil das einfach auch dann ja zu dieser Backstory von den Charakteren ja irgendwie gepasst hat. Das macht dann ja auch für die Mitspielenden das Ganze so immersiv und so cool, wenn diese Sachen irgendwie von der Spielleitung benutzt werden, um die Story zu gestalten.
Ja.
So, total cool.
Ja, sowas passierte eh relativ schnell in Call of Cthulhu, wenn du so kriegserfahrene Figuren baust, weil die halt meistens mit weniger Sanity anfangen.
Ja. Ja, richtig, richtig gut. Und für alle, die uns jetzt fragen, wann geht es denn weiter mit eurem Actual Play? Dazu müssen wir erstmal wieder spielen tatsächlich. Wir müssen einmal checken, wie der Whisky-Bestand so ist, ob wir überhaupt die ganzen Rohstoffe da haben,
Brennstoff,
um so einen Abend zu wiederholen. Und wenn es denn irgendwann weitergeht, dann werdet ihr natürlich informiert und dann kriegt ihr dann eine Info. Aber wie gesagt, gerade ist das Pulver verschossen, wie man das auch in 1880 sagen könnte. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir da dann wieder neu auftanken.
Ja, wir brauchen da wieder die Grundmut für. Also ich habe das Ding ja dreiteilig damals geschrieben. Für euch jetzt als ZuhörerInnen waren es ja drei Teile. Er war halt einer.
Ja, das war quasi das erste Kapitel.
Das war das Intro noch, ja. Und ich habe es eigentlich dreiteilig geschrieben. Das fliegt noch auf meiner Festplatte rum. Das wird auch noch passieren. Ist so, irgendwann kommt das eh. Aber es muss einfach passen. Wir müssen da auch immer die Zeit für haben. Vor allem, das dauert dann auch zwei Tage. Ne? Weil einen Abend musst du das Ganze ja spielen und am nächsten Tag musst du dich erholen.
Ja, genau. Und dann müsst ihr uns auch gerne nochmal sagen, wenn ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr euch gerne mal in unserem Discord vielleicht melden. Da haben wir einen extra Channel für Actual Play Feedback. Einfach mal sagen, wie euch das gefallen hat und gefällt. Und vor allem auch für mich immer ganz wichtig, der Bezug zu der Musik und den Effekten, die wir da so ein bisschen einbauen wollen. Das sind am Ende die Sachen, die wirklich auch richtig viel Zeit kosten, natürlich da sich ein paar Sachen auszusuchen, die die Story so ein bisschen untermalt. Ich weiß auch, dass ich in der zweiten Folge ein bisschen ausgerastet bin, da war das ein bisschen doll. da kamen auch wirklich ein paar Leute, die dann gesagt haben, ja, das also war cool, aber war auch echt ein bisschen viel und das habe ich dann auch gemerkt. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen vom Gas runtergetreten in der dritten Ausgabe. Also ja, vielleicht könnt ihr da noch mal mir einfach feedbacken, wie euch das gefällt. Und vielleicht versuchen wir auch irgendwann mal, wer weiß, auch mal ein anderes System, wo wir das ja ganz klassisch machen. Vielleicht zeichnen wir mal was auf ohne Musik, ohne Effekte und ja, einfach nur so gucken, wie das ankommt.
Ihr könnt uns ja auch sagen, ob es irgendwelche Systeme gibt, auf die ihr Bock habt, dann schauen wir uns die mal an. An sich ist so ein Ding halt auch nochmal schöner mit vielleicht ein, zwei Personen mehr, ne?
Definitiv, ja.
So, das glaube ich, ja.
Ja, aber so viel an dieser Stelle erstmal zu Down Darker Trails. Ich kann hier gerne nochmal eben einmal einspielen, heute erst auf Instagram geteilt, einen kleinen Ausschnitt von unserem kleinen Abenteuer aus der dritten Folge. Falls ihr es eben noch nicht gehört habt, habt ihr vielleicht danach ja Bock, mal reinzuhören. Und bei Folge 21 war es, glaube ich, anzufangen und euch da mal so ein bisschen durchzuarbeiten.
Sounds good. In diesem Moment merkst du, dass das alles niemals echt war. Du stehst einer Realität gegenüber, die du nicht verstehen kannst. Etwas, das nicht existiert, ist dort. Und es ist sehr real. Und es rollt langsam auf euch zu. Und als du versuchst, dich mit dieser neuen Realität vertraut zu machen, das zu verstehen, dich damit einzuverleiben und zu überlegen, wie du jetzt reagierst, wie du weitermachst, wie du fortfährst, hörst du den gellenden Schrei von Siebenfinger Bob. Randy, ich weiß nicht, wo du herkommst. Wir müssen diesen Gang lang, wo du herkommst. Lauf, lauf, da muss ein Weg sein. Wir können nicht zurück.
Ja, krass, ey. Da warst du auf jeden Fall am Start, auch in der Spielleitung bei der dritten Ausgabe, wo wir den Übergang hätten zum Spielleiten von mir. Denn ich habe ja auch schon berichtet darüber, wie ich das Corbett-Haus geleitet habe. Ebenfalls Call of Cthulhu, siebte Edition. Das Einsteigerabenteuer aus den Schnellstartregeln, die es auch kostenlos gibt. Ich bin, ja, ich sag mal, dazu verdonnert worden, dann, als ich jetzt in der, ja, Zeit über die Feiertage in der Heimat war, erneut zu leiten. Und ich dachte so, oh shit, was machst du? Ich habe mich jetzt irgendwie nur auf dieses eine Thema vorbereitet. Ich kannte das Corbett-Haus durch selber spielen. Ich habe einen Actual Play Podcast gehört, wo das gespielt wurde. Das heißt, ich kannte ja schon zwei Möglichkeiten, wie diese Geschichte sich entwickeln kann, ja, oder ausgehen kann. Und das hat sich für mich als, ja, einsteigenden Spielleiter als total wertvoll rausgestellt, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Denn ich habe mich auf den Nachtexpress gestürzt, ein Abenteuer, das relativ kurz ist. Das ist
18 Seiten, ne?
Ja, das ist wirklich nicht lang. Das ist halt relativ kurz und das wird auch angegeben damit, dass es irgendwie unter 2 Stunden gespielt werden soll. Ich will jetzt auch nicht groß auf den Inhalt der Kampagne oder des Abenteuers, Kampagne ist ja schon, des Abenteuers eingehen. Aber man spielt eben in einem Nachtexpress. Das heißt eben auch der Handlungsort ist sehr begrenzt. Beim Corbett-Haus hat man ja wirklich viele verschiedene Stationen, die man irgendwie abarbeitet nach und nach. Und im Nachtexpress hat man 2 Waggons.
Weißt du noch, als wir vor 2 Folgen über so Dinge gesprochen haben wie Stilmittel in der Spielleitung wie Confined Space?
Ich erinnere mich sehr wohl, ja.
Was? Das machen die Verlage auch?
Surprise!
Was? Oh.
Ja, und das kann halt wirklich gerade auch als ja einsteigenden Spielleiter oder Spielleiterin sehr angenehm sein, wenn du wirklich nur so einen kleinen Ort hast, in dem du dich da aufhältst und die SpielerInnen nicht dazu ja versucht sind, jetzt die ganze Welt zu erobern und zu erkunden, weil ja du bist eben wegen ja einer Aufgabe im Prinzip da ja am Tisch und nicht eben wegen allen möglichen Sachen, wenn du so ein vorgefertigtes Abenteuer vor dir liegen hast. Und das haben wir gespielt, wir haben die Zeit auch ja knapp eingehalten, dadurch, dass die Spielrunde auch alle das erste Mal bzw. das zweite Mal erst gespielt haben, war das natürlich in einigen Sachen ein bisschen, ja, nicht holprig, aber dann ist das für die natürlich auch immer noch mal neu, eine Herangehensweise zu finden, wie man da jetzt so ein Spiel spielt oder die Lösung am Ende findet oder das Rätsel löst.
Und das ist ja auch voll in Ordnung, ne? Ich meine,
absolut,
ja. Wenn du so ein Spiel leitest oder spielst und da steht 2 Stunden und du brauchst 3,5, dann hast du halt 3,5 Stunden Spaß gehabt. So good, ja, for you, das ist ja egal.
Ja, ja, absolut. Und genau, ich glaube, wir haben knapp 3 Stunden gebraucht. Ja, und haben aber auch 1-2 Pausen gehabt. Also effektiv wahrscheinlich 2,5 statt den angekündigten etwas knapp 2 Stunden. Und das, denke ich, ist schon ganz fair. Und das hat auch soweit ganz gut geklappt. Und wie gesagt, ich möchte nicht auf die Handlung eingehen, aber das, ich habe einfach gemerkt auch, dass, ja, wenn ich eben nicht diese Erfahrung gemacht habe, ein Spiel vor oder ein Abenteuer selber gespielt zu haben oder mir vorher irgendwie was angehört zu haben, wie es laufen kann, dann stand ich manchmal wirklich echt irgendwie auf dem Schlauch. So, dass man da wirklich erstmal wahrscheinlich, ich meine, das wird wahrscheinlich jeder kennen, der schon häufiger jetzt geleitet hat, dass das ja von Mal zu Mal sicherlich besser wird. Aber ich dachte an einigen Momenten an dem Abend so, oh Gott, mir fällt das irgendwie schwer, die Räume zu beschreiben, weil ich in dem Abenteuer, was ich da vor mir liegen habe, da sind die Räume gar nicht so toll beschrieben. Wie, wo soll ich mir das herholen? So, das ist was, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, was für mich eine, ja, schon eine Hürde war. Schon ein kleines Problem, würde ich sogar schon fast sagen.
Ja, aber das geht weg mit der Erfahrung. Das ist so, du lernst einfach irgendwann so Techniken, sag ich fast schon, ja. Du lernst einfach bestimmte Dinge, die du tun kannst, wenn du selber nicht mehr weiter weißt, ne? Es ist einfach auch, wie du, das ist auch der Klassiker, dass du einfach so, du lernst irgendwann so Zeit zu gewinnen, sag ich mal, indem du einfach bestimmte Dinge droppen kannst, wo du weißt, die werden die Leute jetzt 4-5 Minuten einfach kurz beschäftigt halten, während du entspannt was nachguckst. Natürlich immer gut, wenn du diese Sachen vorher gelesen hast, so.
Klar.
Letztens von jemandem gehört, der Cursor Strat leitet, das ist mittlerweile Modul für 5e und der macht das halt Play by Book, also die setzen sich hin, die spielen und er liest dabei das Buch und leitet. Und ich habe jetzt von einer der spielenden Personen auch schon gehört, dass das richtig dolle nach hinten losgeht alles.
Ja.
Und leider, sie spielen da schon viele, viele Wochen und es ist eigentlich noch nichts passiert. Aber die Leitung hatte auch nicht so Zeit zum Vorzubereiten. Da ist halt auch die Frage, so, ja, ob man dann sich gleich so ein großes Ding dahin hinsetzen sollte oder nicht. Aber so dieses Beschreiben auch von Dingen, was dir einfach super hilft, du brauchst eigentlich ja gar nicht die Sachen, die in dem Buch stehen. Du kannst dir einfach einfach Fotos angucken von so einem Zug und schon hast du es so. Ne? Das ist ja nicht mehr eine aufwendige Sache, 2-3 Minuten. Und meistens, wenn du einen Ort oder einen Raum beschreibst, brauchst du ja nur vielleicht eine Sache, die ist so auf High Interest, die irgendwie besonders raussticht. Und 2-3 kleine Sachen dazu. Und damit kannst du ja auch direkt irgendwie ein Rätsel verkaufen oder ein Mystery irgendwie verkaufen, ne? So wie, keine Ahnung, irgendwie der schwarze Obelisk in der Mitte und da drum ist halt so ein erstes Ding, das Teil, wo du meinst, okay, krass, so das gerade plotführend, das ist auffällig. Und da hast du vielleicht irgendwie einen umgefallenen Stein, wo drunter irgendwelche Runen drin sind. Und das ist, das gehört irgendwie dazu, aber es ist halt nicht so in your face. Und danach kann vielleicht jemand mit einem nicen verborgenen Entdecken oder so irgendwelche Symbole oder Salzkreise drumherum entdecken. Ne? Das ist einfach nur Spitballing gerade, das ist ja irgendwas so. Ne? Und das reicht eigentlich, um diese Szene zu beschreiben. Ja? Ansonsten, wenn du nicht weißt, wie du beschreiben sollst, musst du einfach, was mir immer hilft, auch auf die Sinne einzugehen. Weil klar kannst du immer sagen, wie alles aussieht. Aber so eine kleine Aussage dazu, wie hier stinkt es. Weißt du? Es riecht nach Kanalisation oder schweres, unangenehmes Parfum ist irgendwie in der Luft. So. Da musst du auch nicht unbedingt, außer es ist wichtig für den Plot, sagen, dass das irgendwie fruchtig ist oder herb oder so, sondern so offene Sachen wie schwer und unangenehm können wir alle sehr gut verarbeiten, wenn wir das aufnehmen.
Ja.
Ne, weil mir sind vielleicht andere Dinge unangenehmer als für dich so. Das ist dann ganz gut. Dann kannst du beschreiben, wie sieht das hier aus, wie riecht das hier, hört man im Hintergrund. Das ist ganz cool, auch bei so Sachen wie Nachtexpress, auch wenn ich das nicht kenne. Aber ich würde immer wieder darauf pushen, glaube ich, wie die Schienen sich anhören. So. Oder dass man vielleicht mal hier so einen Check machen muss auf Horchen oder so bei Gesprächen, weil, keine Ahnung, gerade irgendwie das Nebelhorn da am Start war oder irgendwie rattert das so ein bisschen. Ich glaube, das kann ganz cool sein, wie Dinge sich anfühlen. Der ganze Wagen wackelt ja die ganze Zeit auch so ein bisschen.
Ja, stimmt.
So, damit kannst du ganz gut Drama reinbringen. Und das hilft. Also du kannst ja eine Sache von diesen 5 halt aussuchen oder jeweils und dann hast du direkt 5 Sachen, die so einen Raum beschreiben und davon ist nur eine irgendwie bildlich.
Ja.
Eigentlich hast du jeden damit abgeholt.
Ja, ich glaube, das ist, trifft das ganz gut, weil ein paar Sachen von denen, die du gesagt hast, die stehen auch auf dem Spielleiterschirm von Cthulhu ja sogar drauf. Und sicherlich wird das da einfach die Menge machen. So je häufiger man spielt irgendwie, desto mehr ist man geschult da drin, solche Werkzeuge am Ende einzusetzen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass wenn man jetzt so ein fertiges Abenteuer hat und man hat da Nichtspielercharaktere, die ja dann auch irgendwie so einen gewissen, ich sag mal, du hast diese Story und du hast diesen Pfad. Und in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, wenn das jetzt nicht vorgesehen ist, dass jemand davon irgendwie einen Abgang macht, dann führt der Pfad von allen Nichtspielercharakteren ja quasi gleichzeitig parallel mit zum Ende hin. Wie arbeitet man, wenn einer dieser Charaktere dann doch vielleicht nicht mehr da ist oder irgendwie.
Ist dir das passiert?
Nee, es ist mir nicht passiert. Aber ich habe mir, also ich habe einfach manchmal die Problematik gehabt, dass irgendwie der Pfad dann für manche Charaktere auch einfach irgendwie aufgehört hat für einen längeren Zeitraum und ich einfach nicht wusste, wie soll ich beschreiben, was die jetzt machen eigentlich. So, oder also ist jetzt natürlich auch schwierig, das zu beschreiben, ohne auf die Geschichte einzugehen. Aber vielleicht spielen wir das demnächst einfach nochmal. Aber ja, das da habe ich mich auch so ein bisschen gefangen gefühlt, wo ich nicht wusste, wenn dann die Leute am Tisch dann wollten, so ja, wir wollen jetzt irgendwie mit dieser Person sprechen. Und ich habe dann aber im Prinzip keinen Dialog mehr, den diese Person für euch jetzt haben kann. So, das ist sicherlich was, wo man dann vielleicht, ja, dann als erfahrener Spielleiter oder Spielleiterin dann sagt, kann mir jetzt was aus den Fingern ziehen.
Improv,
ja, darum geht's dann ja sicherlich am Ende auch. Also, ja.
Also, was mir da auch hilft, wenn ich da systematisch rangehen will, ist, dass ich so Nichtspielercharaktere in so drei Kategorien unterteile, dass ich halt diese Plot-NSCs habe, die sind halt wichtig, ne? Die tragen diese Geschichte, so die führen zum Ende, die haben Dinge zu sagen, die haben Hinweise dabei, wichtige Gegenstände, I don't even know. Dann hast du so Neben-NSCs, die sind vielleicht, die könnten nützlich sein. Ansonsten sind die irgendwie so ein bisschen fluffy oder witzig. Ich weiß es nicht so. Ein Barkeeper ist so eine klassische Sache, ne? Wie der wütende Bauer oder so, der irgendwie ein bisschen rumpöbelt. Der gibt dir so ein bisschen was über die Welt, so. Ich weiß nicht, irgendwie, der Nachbar hat in mein Wasser fast geschissen, ne? So, ist jetzt nicht wichtig für dich, aber du weißt schon, okay, sein Nachbar ist anscheinend irgendwie blöd. Und vielleicht ist der Nachbar dann vielleicht später wichtig für den Plot.
Ja.
Das Bonuspunkt, wenn du das gut verarbeiten kannst, dass das dann wieder so zurückkommt, ne? Und dann hast du halt Statisten. Das sind Leute, die beschreibst du vielleicht so in dem Nebensatz. Die machen auch eigentlich nichts. So, die rufen vielleicht mal irgendwie was wie, voll blöd, dass du da reingekackt hast. Aber die haben jetzt nicht diesen Einfluss auf irgendwas. Mhm. Das ist so der wütende Mob. Oder Leute, die halt in der Kneipe im Hintergrund stehen. Oder der Typ vor dir in der Schlange beim Schmied. Die brauchen keinen Dialog. Außer sie werden angesprochen, dann müssen sie natürlich irgendwie reagieren. Ja. Und dann musst du vielleicht auch die Figur improvisieren. Und da hilft es, wenn du die immer so reduzierst auf ein, zwei Sachen. Irgendwie der krasse Schnurrbart und irgendwie ein Hinkebein oder so. Ne? Weil viel kannst du jetzt eh nicht merken oder viel willst du auch nicht verkaufen von dieser Figur, wenn die jetzt irgendwie wichtiger wird, weil die, so wie Peg Leg Pete damals, dass die Gruppe auf einmal diese Figur irgendwie toll findet und mit der man machen will, dann wächst die halt irgendwie. Dann kriegt die auf einmal doch eine tiefere Story. Ne? Aber ansonsten ist das einfach nur, ich weiß es auch nicht, Max Müller 56 und sein Hammer ist kaputt, deswegen ist er beim Schmied. Und wenn man ihn irgendwie ausfragen will mit, wir sind hier Helden, wir suchen einen Drachen, kannst du uns helfen? Dann sagt er, nee, ich bin Zimmermann, so, was willst du von mir? Ne? Drachen gibt's nicht. So. Oder wenn man ihn nach wichtigen Gerüchten fragt, dann sind das Gerüchte, die für ihn halt irgendwie wichtig sind. Weiß ich nicht, die Nachbarin macht das, der Nachbar macht das, oder hast du gehört, da hinten hat irgendjemand neben ein Wasserfass geschissen. Siehst du, und so hast du es zum dritten Mal, so, weil das ist halt so, nichtige NSCs können halt Geschichten erzählen oder können gut nichtige Geschichten halt auch einfach erzählen, die erst so wirken, als ob das voll unwichtig ist, weil wen interessiert das, dass mit diesem Wasserfass irgendwas passiert ist, aber du kannst dadurch diese Welt immer wieder darstellen, weil die Welt an sich ist nicht krass. Ja? Die Welt in Call of Cthulhu ist nicht, die Welt geht immer unter und überall sind große Alte oder so, sondern ein Haufen normaler Leute, die normalen Stuff tun.
Ja, also das macht es auch aus. Ja.
Ja, genau. Ne? Der Banker im Nachtexpress, keine Ahnung, der redet über irgendwelche Zahlen. Ne? Der Schneider wird sagen, oh ja, meine Knöpfe verloren, keine Ahnung. Und dadurch unterscheidest du die ja schon so von den Wichtigen, ne? Weil die haben Plot, die können das große Böse wie sehen, I don't know.
Ja.
Wenn du Schiss hast, dass du so eine Figur verlierst, dann kannst du gucken, was macht diese Figur wichtig für den Plot. Meistens sind das nur so ein, zwei, drei Sachen, wie die hat einen Gegenstand, die weiß irgendwas oder die wird in einem bestimmten Moment helfen. Und wenn es ganz, ganz hart läuft, dann, ich meine, dieses Adventure, wenn es fertig ist, gerade wenn es so ein kleines ist, ist es ja auch nur so eine Richtlinie. So, du musst es ja nicht genauso spielen. Und keine Ahnung, sagen wir in einen Plot, ein NSC, der stirbt jetzt, ne?
Ja.
Und der hat keine Ahnung, das Item, ja? Aber der ist jetzt auf den Zug gefallen.
Ja.
Item ist weg. So, die Story kann nicht zum Ende geführt werden. Blöd. Aber dann sagst du einfach, der andere hat's. Das merken die doch eh nicht.
Ja, stimmt. So. Da fühle ich mich tatsächlich gerade so ein bisschen nicht ertappt, aber es macht Klick, es macht Sinn. Das ist eben so ein Abenteuer auch wirklich einfach nur ein Grundgerüst ist, wie es laufen kann. Also sollte natürlich irgendwie ein bisschen obvious sein, bei Pen & Paper natürlich irgendwie, also weil es oft darum geht, einfach diese ganzen Freiheiten zu haben und die auch auszunutzen. Aber da merke ich jetzt gerade, wenn ich an den Abend zurück denke, so ja, ich habe irgendwie erst irgendwie 2 Stunden, bevor wir uns getroffen haben, nochmal das Abenteuer überhaupt zu Ende gelesen. Und dadurch habe ich das dann irgendwie vielleicht zu sehr verankert gehabt mit diesen Abschnitten, wie es dann eben auch in den im Abenteuer steht, so könnte das zum Beispiel laufen, dann ist es also zusammengefasst, wie es laufen kann. Und dann denkst du die ganze Zeit, okay, ich muss irgendwie das so machen, dass es so passiert. Aber ist ja Quatsch eigentlich. Ja.
Kommt natürlich auf die Dinge an, ne? Wenn du was nimmst wie Masken, wobei ich da jetzt nicht so tief bin, wie das neue Masken aussieht, da werden Dinge sein, die früh passieren, die später Auswirkungen haben, dass du da irgendwie so Schlüsse ziehen kannst, ne? Da ist blöd, wenn es kaputt geht. Wenn du sowas nimmst wie Impossible Landscapes von Delta Green, da wird es richtig, 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 richtig tricky, weil das Buch zu lesen in der Spielleitung ist hart. Das ist ein fucking Thriller, der geht einfach hoch und runter und du musst das Buch komisch umdrehen, um irgendwelche Dinge zu verstehen. Und es ist richtig, richtig seltsam. Und das Buch sagt dir immer wieder, alles hängt zusammen und du denkst dir so, okay, Quatsch, bla. Und kommst zum Ende und merkst so, scheiße. Es ist wirklich so, auf der ersten Seite war es schon wichtig. Und
krass, ja.
Da hast du natürlich auch Sachen, die du irgendwie improvisieren kannst, die kannst du ändern. Aber da sind Dinge bei, die sind ganz, ganz wichtig, dass die halt so passieren. Und da sind so Delta Green und Cthulhu-Sachen einfach nochmal dankbar, weil die durch die Übermächtigkeit oder dieses Unausweichliche von diesem Schlechten auch nochmal so ein bisschen Handlungsspielraum von den SpielerInnen wegnehmen und es okay ist, wenn bestimmte schlimme Dinge passieren und keiner kann sie aufhalten.
Ja.
Weil in keinem Spiel kannst du so gut sein wie in Call of Cthulhu, dass du einfach zu viel Angst hast, um jetzt zu reagieren.
Das stimmt.
Ja, oder keine Ahnung, du fühlst eine erdrückende Leere und schaust nur zu.
Ja.
Und dann kannst du da dann 2-3 Minuten Team Rocket Dialog machen und dann geht's weiter. Aber dann hast du die Story verkauft und dann hast du diesen Punkt gesetzt.
Ja.
Aber ich glaube, die Grundregel für das ist immer chill. Passt schon. Ist halt nie so schlimm.
Ja, einfach ein bisschen, glaube ich, auch ruhiger angehen. Also das sind, ich glaube, du hast mir nochmal ein paar Sachen an die Hand gegeben, die ich mir auf jeden Fall mitnehmen werde. Und dann soll ich da auch weiterhin motiviert sein, weiterzumachen. Also weil das...
Da du gefragt wurdest, nochmal zu leiten, scheint alles zu laufen.
Ja. Das zum einen. Und ich habe auch Bock auf das System, muss ich ehrlich sagen. So, also das war jetzt auch so, dass ich überlegt habe, jetzt, als ich gefragt wurde, willst du nochmal einen Abend leiten für uns, solange du da bist, habe ich überlegt, ja, vielleicht mache ich dann Monster of the Week, weil ich dann irgendwie das Gefühl hatte, das ist eben was, was ich eben als Spieler eben noch kenne und das dann vielleicht relativ schnell auch erklärt ist von den Regeln und so. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, naja, warte mal, bevor ich mich jetzt direkt von dem einen in das nächste System stürze, mach doch lieber Gebrauch davon, dass du irgendwie in dem einen jetzt zumindest schon mal so ein bisschen reingeschnuppert hast und spiel das doch erstmal und guck mal, was es da noch für Abenteuer eben gibt. Und dann bin ich eben drauf gestoßen, dass es da eben den Nachtexpress zum Beispiel gibt als kostenloses Adventure zum Runterladen. Ja,
ja, ist doch super gut.
Voll. Gut, dann war das jetzt eine Podcast-Folge voller Cthulhu. Ich glaube, das... Also mir gefällt das. Ich finde das Thema ja auch gut. Ich habe mich auch schön zu Weihnachten beschenken lassen mit so Lovecraftschen Geschichten.
Ja, ich hoffe, wir packen das Brettspiel gleich aus.
Genau, das wäre nämlich jetzt mein nächster Teaser gewesen.
Brettspiel.
Brettspiel.
Ich meine, eigentlich wäre ja heute in der Folge noch Durance dran gekommen, auf das ich so gehypt wurde.
Ja.
Aber weißt du, die liebe Hannah Möllmann, die das für uns leiten wollte, es tut mir so leid, dass irgendein Assi ihren Stromkasten angezündet hat.
Ja, das ist auch einfach irre.
Was ist denn das? Ich meine, ich will nicht sagen, ich verstehe, wenn du ein Haus anzündest. Tue ich nicht, das ist richtig kacke, ne? Aber ein Stromkasten, wo ist denn da die Befriedigung? Das knistert ja nicht mal oder geht ja, in die krassen Flammen auf.
Du siehst halt, dass irgendwie das Licht von einer Straßenseite komplett ausgeht oder sowas. Keine Ahnung.
Was ist denn das für ein Dick-Move?
I don't know. Keine Ahnung.
I don't know. So. Ich meine, ich will auch niemanden hier anstacheln zu, zündet irgendwelche Dinge an oder macht man nicht. Aber das ist halt echt uncool.
Ja, hoffentlich finden wir einen neuen Termin, können dann Durance mal auschecken. Das habe ich eben auch noch nicht gespielt und das wäre eben auch was gewesen, was man hier natürlich im Podcast schön behandeln kann. Das wird dann ja zu einer anderen Folge auf jeden Fall passieren und dann gucken wir gleich mal, ob wir uns durch Eldritch Horror ein bisschen bewegen können und dann auch natürlich mal wieder drüber sprechen können, wenn es dann wieder heißt, es gibt eine neue Folge von Rollen mit den Besten. Yo!
Yo! Hab ich Bock?
Und damit würde ich sagen, Flo, danke für die Aufnahme und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Bye bye, Hände waschen, Masken tragen und noch so halt Omikron, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Hände waschen, Maske tragen, macht mal keinen Scheiß. Was geht mit den Zahlen und so? Ja. Richtig, richtig uncool.
Ja, nicht gut. Nicht gut. Ich will das nicht haben.
Ich auch nicht.
Also hört auf Flo, Hände waschen, Maske tragen und bleibt gesund.
Baba.
Ciao.